Die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens zeichnen ein sehr positives Bild von den Auswirkungen dieses Modells. Es würde einen Wandel geben vom Arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen, hin zu einem Arbeiten wollen. Die Menschen würden dann eine Arbeit tun, in der sie einen Sinn sehen. Es gäbe mehr Zulauf für soziale Projekte, für alles, was heute ehrenamtlich geleistet wird, Krankenpflege, Familienarbeit und so weiter. Gerd Habermann ist Wirtschaftsphilosoph und er lehrt derzeit an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam. Er steht der Idee des Grundeinkommens sehr kritisch gegenüber. Herr Habermann, überschätzen die Befürworter des Grundeinkommens unseren Willen zum Arbeiten?
Also diese Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens überbieten noch die Sozialisten. Bei Thomas Morus, Utopie, oder auch bei August Bebel finden Sie, dass jeder versorgt ist, Recht auf Versorgung, Freiheit von Not und so weiter. Aber keiner, selbst dieser Utopisten, wäre darauf gekommen, das von jeder Gegenleistung abzukoppeln. Also jedem ein Staatsgehalt, wie zum Beispiel Götz Werner, der Prophet dieser Idee, der durchs Land zieht und das Volk segnet. Die Idee, also jedem ein Staatsgehalt von 1500 Euro, ob Baby oder Erwachsener, auf die Hand zu geben, nicht mal zu prüfen, ob er es braucht, also auch Millionäre sollen das ja kriegen, jedermann, und dann nicht einmal zu erwarten, dass irgendeine Gegenleistung gebracht wird, das ist schon, ich möchte sagen, das kann nur auf dem Sumpfboden des Wohlfahrtsstaates, wie wir ihn gegenwärtig noch haben, gedeihen. Denn die natürliche Folge wird selbstverständlich sein, dass in den unteren Einkommensschichten die Bereitschaft, morgens früh aufzustehen, sich dem Arbeitsleid zu unterziehen, sich da mehrere Stunden abzuplacken, vielleicht auch unter unerfreulichen Umständen, dass diese Bereitschaft sinken wird. Aber diese Arbeit muss ja schließlich getan werden. Aber sagen Sie mal, was soll menschenunwürdig sein, sich durch eigene Arbeit selber zu erhalten, auch wenn man arbeiten muss? Also dieses Ideal dann aus freier Initiative künstlerisch sich auszuleben und so weiter, ja, wer macht dann die unattraktiven Arbeiten zum Beispiel?
Das ist ja tatsächlich eine Frage, aber die Verfechter des Grundeinkommens sagen ja durchaus auch, dass in einem System, wie wir es jetzt haben, nicht jeder tatsächlich die freie Wahl hat und dass es auch in einem demokratischen System durchaus ein Punkt ist, wenn ich nicht frei entscheiden kann, was will ich arbeiten, sondern etwas arbeiten will, was ich muss. Dann haben wir möglicherweise doch ein Problem in der Gesellschaft.
In dem Fall machen Sie die gesamte Gesellschaft zum Sozialfall und vom Staat abhängig und müssen einen brutalen Steuerzwang, das muss ja irgendwie finanziert werden. Ich meine, diese Rechnungen, die man dazu vorgelegt hat, sind vollkommener Schwindel, weil die dynamische Wirkung eines solchen Staatsgehaltes für jeden gar nicht berechnet werden kann. Also Sie machen alle Leute zu Staatssklaven. Die werden staatsgefüttert, wenn Sie damit meinen, dass sie dadurch Wahlfreiheit bekommen, und sie müssen eben eine enorme Steuerlaste bewältigen, die dann über Mehrwertsteuer oder Konsumsteuer, bei manchen auch über Einkommensteuer, abgeführt werden muss. Natürlich werden das besonders die Leute, die noch arbeiten, also die Reichen, zu tragen haben. Die werden natürlich fliehen, wegen der ungeheuren Belastung. Deutschland, wenn das mal hier eingeführt würde, als einzigem Land, würde natürlich zum Paradies für Sozialanwanderung aus aller Welt. Das ist jetzt ja schon teilweise, wird es dann erst recht. Wir haben Berufswahlfreiheit und Sie müssen natürlich dann sich anstrengen, um das Ziel Ihre Wünsche zu erreichen. Darin ist aber auch nichts Menschenunwürdiges. Wir sind eben in einem Zustand, in der Conditio Humana, in der es heißt, es ist eben ein Missverhältnis zwischen unseren Wünschen und unseren Lüsten und dem, was uns angeboten wird. Die Arbeit ist Fluch, aber zugleich auch Selbstverwirklichung, Würde, und die Zwänge und die Leiden auf dem Weg zur Selbstverwirklichung im Beruf, die gehören auch dazu, um meinen Charakter auszuprägen.
Sie haben gerade zwei große Kritikbereiche eigentlich angesprochen. Einmal diese Befürchtung, dass es einen Einwandererstrom gäbe, wenn denn hier, ich sage jetzt mal dieses seltsame Wort, Schlaraffenland des Grundeinkommens eingeführt würde. Der andere Punkt ist die Finanzierung. Lassen Sie uns erstmal bleiben bei diesem Einwandererstrom. Sehen Sie diese Gefahr tatsächlich, dass man dann sofort, wir sozusagen überrannt werden von...
Ja, ich bitte Sie, wenn das bekannt wird, jetzt sind ja schon die großen Leistungen der Deutschen, auch der Schweizer Sozialhilfe, da haben Sie das ja auch im hohen Maße bekannt, das spricht sich rum, und wenn Sie dann nicht Grenzbarrieren machen, wenn Sie ein Europa von Schengen haben mit durchlässigen Grenzen, dann wandert man dorthin, wo man sowas Tolles kriegen kann. Würde ich ja auch machen.
Lassen Sie uns noch mal über diesen Punkt der Finanzierung sprechen. Mhm. Also es klingt ja alles sehr gut, wenn mir der Staat, wie Sie sagen, ohne Vorbedingungen 1.000 oder 1.500 Euro...
Ja, der Staat, also meine Mitmenschen sind das, muss man immer sagen. Nicht? Der Staat, man kann ja nicht, das ist ja, der Staat ist ja die Illusion, dass alle auf Kosten aller leben können. Also ich mache an meinen Mitmenschen den Anspruch, du musst mir 1.500 Euro geben auf Gegenseitigkeit. Also es ist ein Zwang dahinter, nicht? Die Finanzierung erfolgt zwangsweise, es geht ja gar nicht anders. Also ich mache einen Anspruch auf meine Mitmenschen.
Wäre es dann überhaupt ein realistischer Gedanke, so ein System finanzieren zu können, in welchem Modell auch immer?
Nein. Das Einzige, was wir jetzt haben, das ist ja eine Grundsicherung, eine soziale Grundsicherung. Bei uns muss ja niemand vollkommen abstürzen. Aber man, bevor man Anspruch auf die Mittel seines Nächsten, seines Nachbarn macht, wird bei uns plausiblerweise immer noch verlangt, dass man zeigt, dass man das wirklich auch braucht. Also die berühmte Bedürftigkeitsprüfung unserer Sozialhilfe bei Hartz IV und so weiter. Da wird zunächst mal gesagt, erstmal trittst du mit der eigenen Mentorlage, dann eventuell auch noch deine Familie. Und erst dann, wenn du wirklich nichts mehr hast und die allgemeine Hilfe brauchst und sonst nichts da ist, dann tritt der Staat ein. Diese soziale Grundsicherung haben wir ja bereits. Darum sehen Sie bei uns so relativ wenig Arme, außer diese ganz freiwillig Armen unter den Brücken und so weiter.
Ich würde ja trotzdem bezweifeln, nur weil die Armut nicht sichtbar ist. Also da glaube ich schon, dass so einige Familien oder alleinerziehende Mütter da ja, durchaus laut dagegen sprechen.
Was ist arm? Ein relativer Begriff, nicht? Wie wollen Sie Armut definieren? Ein Sozialhilfebezieher hat heute so viel oder sogar mehr als ein durchschnittlicher Verdiener in den 50ern. Das ist ein sehr relativer Begriff. Wir haben heute nicht das physische Existenzminimum, aber heute ist es ja dynamisiert und passt sich dem allgemeinen Lebensstandard an. Und heute heißt Armut inklusive Fernsehen, inklusive einer schönen Sozialwohnung, eventuell mit Seeblick, ich kenne sowas in Werder. Sie haben ein Mindestmaß an Quadratmeter, ein schönes modernes Bad, Sie haben Anspruch auf soziale Kommunikation, Fernsehen, Tageszeitung. Also unsere Armut, wie man sie heute behördlich definiert, ist doch sehr relativ. Vergleichen Sie das mit gegenwärtig Haiti oder mit indischer Armut oder afrikanischer. Das würde ich sagen, das ist wirkliche Armut. Aber wir haben eine Armut, die nur relativ definiert werden kann.
Es gibt ja tatsächlich auch Pilotprojekte genau aus solchen Ländern, wo die Armut sehr groß ist, wo in Pilotprojekten beispielsweise in Namibia oder Brasilien zumindest Ansätze eines Grundeinkommens versucht werden, ausprobiert werden, wo die Erfahrungen positiv sind. Wie gesagt, diese Projekte sind dort eher auch an Menschen gerichtet, die in sehr großer Armut leben. Würden Sie sagen, dass die Idee möglicherweise nur in Europa nicht funktioniert, aber hilfreich sein kann in anderen Gesellschaften?
Ja, also das sind ja dort Gesellschaften, die extreme physische Armut haben und wo sozusagen ein Minimum als Überlebenshilfe angebracht ist und auch notwendig scheint. Dass als ausgebrochener ein Unternehmer, der in der Welt der Knappheiten lebt, sowas propagieren kann, gehört mit zu den psychologischen Wundern. Ja, das möchte ich bei Götz Werner wohl sagen.
Also zusammenfassend, wenn ich Sie richtig verstehe, die Idee von der intrinsischen Motivation zur Arbeit ist eine Illusion und ein Modell.
Nein, die gibt es auch noch. Natürlich, dass man Lust an der Arbeit hat, auch an einfacher Arbeit übrigens, das ist doch klar. Aber man sollte nicht sagen, dass eine Arbeit, die man auch machen muss, um überhaupt seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und die manchmal unattraktiv ist, dass das menschenunwürdig sei. Also das finde ich wirklich stark. Auch der Schuhputzer in Amerika und auch bei uns ganz einfache Tätigkeiten, Putzfrauen und all die Toilettenfrauen und Männer und was nicht alles, auch das hat seine Würde. Also, dass man sagt, das finde ich jedenfalls sehr viel menschenwürdiger, sich mit einfacher Arbeit durchzuschlagen, als auf fremde Leute Kosten zu leben oder ein Staatsgehalt zu bekommen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Habermann.
Bitteschön.